Guten Tag und herzlich willkommen zu Die Tierklinik, der Podcast für Veterinärmedizin aus Düsseldorf. Mein Name ist Hans Onkelbach, ich moderiere das. Wie immer dabei Dr. Max Kraus, Chef der Tierklinik. Und heute machen wir einen ganz besonderen Podcast. Max, vielleicht erklärst du das mal und sagst auch gleich dazu, wer unser Gast heute ist.
Ja, Hans, ich freue mich, dass wir heute wieder da sind. Es ist zwar nicht Weihnachten, sondern nicht Karneval, aber trotzdem haben wir heute einen gewissen Spezialpodcast. Und der ist dem geschuldet, dass wir dieses Jahr das 50-jährige Betriebsjubiläum feiern. Und aus diesem Grund ist natürlich der Gründer und auch in dem Fall auch mein Vater, Dr. Rainer Kraus, bei uns. Und Papa, ja, herzlich willkommen zum Podcast. Und wir unterhalten uns heute ein bisschen über die letzten 50 Jahre, was da so passiert ist.
Also Dr. Kraus, ich freue mich, Sie kennenzulernen. Ich habe es eben schon gesagt, Ihre Tierklinik kenne ich, seitdem ich in Düsseldorf bin. Und das ist 1980. Ich hatte damals auch einen Hund und ich war mit Sicherheit mehrmals da, das weiß ich noch. Insofern sind Sie mir ein Begriff, aber ich glaube, wir haben uns nie persönlich kennengelernt. Vielleicht erzählen Sie einfach mal, wie ist es dazu gekommen, dass Sie als Tierarzt irgendwann mal in der Zeit, also vor 50 Jahren, die Tierklinik begründet haben?
Ich hatte in München studiert, neben Archäologie auch Tiermedizin. Und war mit einer Düsseldorferin verheiratet. Und so kam ich von München nach Düsseldorf.
Der Liebe wegen sozusagen.
Der Liebe wegen. Und das hat sich sehr bewährt, dass man nicht aufs Land gegangen ist, sondern direkt in die Großstadt. Und die Lage in der Münsterstraße war sehr gut.
Sie waren von Anfang an Münsterstraße?
An drei Gebäuden in der Münsterstraße, ja. Damals war ja noch die Schranke nach Ratingen und die Münsterstraße war Durchgangsstraße. Und da habe ich in der ersten Bauphase in der 352 auf einem alten Trümmergrundstück, was noch viel da war in dieser Gegend, Trümmergrundstücke, die erste Klinik eröffnet.
Haben Sie das selber gebaut oder war da ein Gebäude, das Sie dann entsprechend herrichten konnten für eine Tierklinik?
Ja, nein, es war ein Trümmergrundstück.
Ja.
Und es bestand nur aus dem Keller und oben noch ein paar Wände und das hat man notdürftig wieder zusammengebastelt. Und da war die erste Praxis oder Tierklinik. Der Begriff tierärztliche Klinik war damals noch nicht geschützt. Und da komme ich später drauf, was das bedeutet. Und da habe ich dann mit teilweise Eigenarbeit oder mit Freunden zusammen die Sache gefliest, gebaut, das Schrägdach untersucht und auf Dichtigkeit geprüft und habe zum Entsetzen aller gleich ein Röntgengerät und ein Photometer angeschafft für medizinische, internistische Untersuchungen. Man glaubte, ich ginge da pleite, weil ich der Einzige der sechs Tierärzte hier in Düsseldorf war, der nicht sein Standbein im Schlachthof hatte.
Das müssen Sie erklären. Was ist das Standbein im Schlachthof?
Tierärzte haben das größte Spektrum in ihrem Studium zu absolvieren. Neben der kurativen Geschichte ist die staatliche Versorgung oder Hilfe mit Fleischbeschau das Entscheidende gewesen. Früher waren die Tierärzte viel beim Militär, bei bespannten Einheiten. Und der Krieg war ja damals noch nicht so lange zurück. Und die Tätigkeit der Tierärzte befasste sich mit der Großtierpraxis, die aber da niederliegend war und immer weniger wurde. Und Kleintiere war neuer Bewährungszweig.
Also es war damals nicht so üblich wie heute, dass die Leute Hunde und Katzen zu Hause hatten.
Ein Lehrtierarzt von mir in der Oberpfalz, wir mussten ja ein Großtierpraktikum machen, sagte, er wäre Jäger. Und wenn einer käme mit seiner Katze, würde ihn auf der Schwelle die Katze erschießen.
Ja, das war damals.
Das waren aber harte Zeiten.
Das waren harte Zeiten, dass die Tierärzte sich um Katzen, Meerschweinchen oder andere Nagetiere kümmern, das war damals undenkbar.
Es waren Großtiere, also Rinder, Pferde.
Und es ging ja nur den Abgleich des Wertes des Tieres, ob die tierärztliche Leistung in Relation zum Erfolg steht, zum wirtschaftlichen Erfolg danach.
Ja.
Und da waren hier in Düsseldorf, um da wieder darauf zurückzukommen, waren 6 wirklich namhafte Tierärzte hier niedergelassen. Eine Frau Dr. Terling, dann in der Beethovenstraße ein Dr. Rodenbeck hier ganz um die Ecke, auch in der Rosenstraße, und ein Kollege Hämmerling am Spiechernplatz. Und dazu habe ich mich dann gesellt. Das war früher ein sehr gutes Miteinander und auch sich gegenseitig zu vertreten. Ich hatte vorhin den Begriff tierärztliche Klinik, wie er heute ist, angeschnitten. Eine tierärztliche Klinik beinhaltet eine 24-stündige Bereitschaft, die bei Tierklinik, wenn man sich Tierklinik nennt, nicht gegeben ist, sondern das Betonung liegt auf tierärztliche Klinik. Und die muss dann mit 24 Stunden mit mindestens einem Tierarzt und einer Helferin ausgestattet sein.
Und das haben Sie damals schon anbieten können oder wurde das im Laufe der Zeit erst
angeboten? Ich habe das relativ schnell ab 79 angeboten, auch wieder zum Entsetzen aller, nur weil sie dachten, sie kriegen die Rücküberweisungen nicht mehr zurück, wenn man mal zu uns überweist. Aber dazu waren die neuen Räume schon da. Ich habe das Haus 1979 gebaut, um eine Praxis rum, die hatte 300 Quadratmeter. Und man dachte also unwahrscheinlich, ob das wirtschaftlich aufgehen könnte. Und das hat sich aber als sehr gut erwiesen und für den damaligen Stand sehr modern.
Wie alt waren Sie damals, Herr Dr. Kraus?
Damals war ich 28.
Das ist sehr jung für so eine Entscheidung, für so eine mutige Entscheidung.
Ja, ich hatte keine andere Wahl. Ich stand mit dem Rücken zur Wand. Entweder aufgeben und den alten Kredit oder die alte Unterstützung darauf zu verzichten oder nur noch zurückzubezahlen, musste man das mit Leben füllen. Und da das Haus in der 342 von mir gebaut worden ist, hatte man auch Mitarbeiterräume. Man hatte auch das damals, was unwahrscheinlich war, behindertengerecht gemacht, weil unsere erste Rezeptionistin eine Rollstuhlfahrerin war.
Aha.
Und die wohnte auch in einem der Wohnungen, die auch in dem Haus, so dass die keine langen Wege hatte. Und das war eine sehr fruchtbare Geschichte. Und es waren halt viele technische Fragen, die man mit der Industrie, weil es einfach noch nicht gab, war sehr schwierig. Man hinkte der Humanmedizin hinterher und kaufte gebrauchte humanmedizinische Geräte, was heute undenkbar ist, was man da gemacht hat. Man versuchte halt dann auch schon eine gewisse Spezialisierung. Und ab 79 hatte ich dann also 4 Assistenten, um den Notdienst aufrechtzuerhalten und um die Fortbildung zu gewährleisten. Und das Ganze war an für sich letztendlich ein Erfolgsrezept.
Das klingt alles so nach ein bisschen Pionierarbeit.
Ja, es war eine Pionierarbeit, weil es keine vergleichbaren Begebenheiten gab.
Max, erklär doch mal die Chronologie. 1976 hat alles begonnen auf diesem Trümmergrundstück. Und wie ging es danach weiter?
Genau, 76 hat der Vater halt auf dem Trümmergrundstück alles die erste Praxis aufgebaut und hat dann, um diese zu erweitern, weil einfach der Bedarf da war, 79, paar Hausnummer daneben, auf der Münsterstraße 342, ein Haus gebaut. Und das Haus war damals schon so konzipiert, dass es halt über mehrere Etagen eine Praxis-Klinik bewirten konnte.
Ja.
Und da war es halt so, dass zu Beginn halt der Keller ausgebaut war und das Erdgeschoss als Klinik, Praxis-Klinik. Und dann wurden im Laufe der Jahre mehr und mehr Anteile des Hauses übernommen. So dass dann auch in der ersten Etage Klinik war und dann auch administrative Räumlichkeit in höheren Etagen. Und dann ist es so, dass es kurz vor der Jahrtausendwende, 98, sind wir dann zum dritten Mal umgezogen, oder in dem Fall der Vater zum dritten Mal umgezogen, in die Münsterstraße 359, in den Räumlichkeiten, in denen wir jetzt auch sind. Und da war es auch so, dass wir da natürlich am Anfang kleiner eingezogen sind, am Anfang mit knapp 1000 Quadratmeter, was natürlich damals auch schon wieder sehr groß war. Und jetzt haben wir knapp 2500 Quadratmeter. Also das heißt, wir sind in diesen letzten 50 Jahren dreimal umgezogen. und haben uns dann von den Räumlichkeiten, wenn ich wieder zurückgehe, von 76 mit, glaube ich, was waren es, 200 Quadratmeter, haben wir uns ja jetzt auf 2.500 Quadratmeter ein bisschen vergrößert.
Das ist eine richtige Erfolgsgeschichte, Dr. Kraus. Wie lange waren Sie dabei?
Ich war jetzt bis vor 10 Jahren dabei. Und nachdem also völlig klar war, dass mein Sohn die Praxis übernehmen oder Klinik übernehmen würde, habe ich ja den letzten Bauschritt getan. Und bin aber dann, nachdem er seine Ausbildung in Utrecht absolviert hat, habe ich mich zurückgezogen, weil es kann nur einer Chef sein und nicht andere Indianer. Das geht sonst nicht. Und ich denke, man hat da eine sehr gute, vor allen Dingen verlässlichen Weg gefunden, die Praxis zu übergeben und das Werk weiterzuführen.
Wann war das genau, dieser Schritt? In welchem Jahr?
Also wir hatten jetzt wir sind ja, denke ich, kann ich so sagen, eine baufreudige Familie. Also wir haben ja vor über 10 Jahren den neuen OP-Trakt, der auf humanmedizinischen Standard gebaut wurde, fertiggestellt. Und haben dann letztes Jahr nochmals eine Klinikerweiterung gemacht, nur im administrativen Bereich, dass wir da einiges dazu genommen haben. Und jetzt steht ja das nächste Bauvorhaben, steht jetzt für nächstes Jahr an, dass wir nochmal um 10 Behandlungsräume erweitern werden.
Als der Wechsel war zwischen Senior und Junior, haben Sie eine Weile noch parallel dann an der Spitze gearbeitet oder direkt einen glatten Schnitt gemacht? Sie sind gegangen, der Sohn ist gekommen.
Ja. Na, das war also, es gab eine Übergangszeit, aber das war dann eigentlich mehr im administrativen Bereich als im klinischen Bereich. Im klinischen Bereich kam es relativ schnell zu einem Cut.
Wenn Sie mal einen Blick tun auf die Anfänge und heute, da hat es ja enorme Fortschritte gegeben. Sie haben eben gesagt, am Anfang hat man gebrauchte Geräte aus der Humanmedizin gekauft. Heute gibt es eigene Geräte dafür. Wir haben ja hier auch mehrfach Leute gehabt, die haben wir drüber geredet, was es da alles gibt. Das ist doch, was empfinden Sie, wenn Sie das sehen? Ist das Stolz oder ist das?
Nein, es ist eine Befriedigung, dass mein Werk weitergeführt wird. Und zwar letztendlich auch in meinem Sinne als Familienunternehmen. Denn darin sehe ich eine große Kontinuität und Verlässlichkeit, wenn die Familie dahinter steht. Denn der Beruf mit Notdiensten und Nachts- und Wochenendarbeit verlangt schon sehr viel von der Familie ab.
Ja.
Und wenn das gewährleistet ist, dass das kontinuierlich weitergeht, dann ist man mit Stolz dabei.
Ich weiß aus Erfahrung, dass der Übergang von Vater auf Sohn bei solchen Unternehmen nicht immer glatt geht. Manchmal funktioniert es gar nicht. Und wenn ich das so sehe, dann haben Sie ja offensichtlich die weise Entscheidung getroffen. Und du, Max, hast zugestimmt, das zu übernehmen. Das hat funktioniert. Da können Sie beide stolz drauf sein. Und wie ist das denn heute so? Sprecht ihr nochmal miteinander manchmal? Oder du fragst deinen Vater um Rat? Also ich glaube nicht, dass Sie sich ungefragt da melden und sagen, das und das würde ich anders machen. Aber passiert das schon mal? Wie ist die heutige Kommunikation?
Klar wird natürlich das ein oder andere Mal noch Sachen gefragt. Und das ist halt, wie ich eben schon gesagt habe, dann aber natürlich viele Sachen im administrativen Bereich.
Ja.
Weil, ja, im klinischen Bereich muss man natürlich sagen, komme ich aus einer ganz anderen Schule. Ich bin halt kein Pionier. Ich habe meine Ausbildung bei hochdekorierten Spezialisten genossen, bin halt ein reiner Fachidiot, wie ich das mal sagen möchte. Und deswegen gibt es da wenig Fragen, aber klar, in der betriebswirtschaftlichen, administrativen Sache, klar, da wurde und wird sicherlich viel gefragt.
Nochmal zur Zahl der Mitarbeiter. Sie haben eben gesagt, Sie haben mit ganz wenig Leuten angefangen. Wie viel hast du heute nochmal, Max, in der Klinik?
Also wir sind jetzt knapp 100. Als ich vor 13 Jahren nach Düsseldorf kam, waren alles in allem 24 Mitarbeiter. Und ja, jetzt sind wir knapp 100.
Enorme Entwicklung.
Ja.
Jetzt in der Zeit ist ja unfassbar viel passiert. Gibt es Fälle, Herr Dr. Kraus, an die Sie sich, die Sie nie vergessen werden, entweder weil sie sehr berührend waren oder weil sie sehr kurios waren, wo Sie sagen, das ist eine Sache oder das sind 1, 2, 3 Beispiele. Da denke ich heute noch dran.
Es gibt sehr kuriose Geschichten, die sich abgespielt haben, die auch zum Teil schwierig ist wiederzugeben. Es gab auch große Verletzungen. Mich hat ein Hund in den Bauch gebissen mal, so dass, weil wir dem auf den Besitzer Rücksicht nahmen und ich habe meinen Mitarbeitern immer verboten, Patienten auf dem Parkplatz anzugucken oder vorzuführen.
Ja.
Und ich bin selbst rausgegangen in diesem Fall, weil der Besitzer sagte, sein Schäferhund wäre so sensibel. Und der Hund ist im freien Flug auf mich gesprungen, hat mir in den Bauch gebissen und ich hatte dann meine Dame in der Hand.
Wow.
Ja, das ist...
Das ist aber eine richtige Verletzung.
Das ist eine richtige Verletzung, ja, die gekommen ist. Es gab halt sehr viele Begebenheiten, wo man auch ganz persönlich zu den Kunden wurde, die man da betreute, auch in ihrem seelischen Schmerz, wenn ein Tier eingeschläfert werden musste oder verlustig war. Das hat sich ganz normal ergeben. Und somit wächst auch ein Vertrauensverhältnis. Nochmal auf die Übergabe der Klinik zurückzukommen, weil ich genau wusste, dass mein Sohn Max die Praxis bzw. Klinik übernehmen wird, hat man sich auch nochmal in den Räumen erweitert und die passend zu der Anforderung gestaltet.
Ja, und wir wissen heute, es hat funktioniert. Vielleicht, Max, wo wir schon über die Übergabe reden, vielleicht sagst du noch mal kurz, wo hast du deine Ausbildung gemacht, wann und wo?
Ich habe meine Ausbildung, glaube ich, habe es schon des Öfteren mal gesagt, aber noch mal hier in dieser Runde, ich habe einen kleinen Umweg über Budapest gemacht, habe da in Budapest die ersten 2 Jahre studiert bis zum Physikum und war dann in München, habe dann in München während des Studiums promoviert und bin dann nach dem Studium direkt nach Utrecht gegangen, habe da meine Spezialausbildung gemacht, erstmal so ein rotierendes Jahr gemacht, dann eine Spezialausbildung und war dann alles in einem 5 Jahre in den Niederlanden und bin dann nach Hause gekommen.
Die Klinik Utrecht taucht immer wieder auf im Bereich Veterinärmedizin. Sag mal 2 Sätze. Das also eine ganz bekannte, hochkompetente Klinik für Veterinärmedizin.
Genau, das ist also gut, das ist jetzt schon fast 20 Jahre her, dass ich in Utrecht da meine Ausbildung gemacht habe. Aber das war zu der damaligen Zeit die größte Kleintierklinik Europas auf dem europäischen Festland.
Ja.
Und hatte auch, und das ist, glaube ich, bis dato immer noch so, ist die einzige akkreditierte Universität in Europa, die von Amerika akkreditiert ist. Das bedeutet, wenn man in Utrecht sein Studium beendet hat, hat man automatisch eine Akkreditierung in Amerika auch praktizieren zu dürfen. Und das ist ein Unikat in Deutschland. Das ist, oder ein Unikat in Europa. Das ist im englischsprachigen Raum, also in England, auf der Insel, da ist es auch teils akkreditiert. Aber auf dem europäischen Festland gibt es keine andere Universität, die akkreditiert ist.
Kommen wir nochmal zurück auf die 50 Jahre. Hat einer von euch beiden eine Idee, wie viele Tiere, wie viele Hunde oder Katzen so ungefähr im Laufe der Zeit in dieser Klinik behandelt worden sind? Das wissen ja Tausende.
Millionen.
Millionen.
Ja, das sind...
Unfassbar viele.
Unfassbar viele, ja. Ja, und ja, das wird natürlich klar, haben wir jetzt Unmengen mehr an Kolleginnen und Kollegen im Haus. Das heißt, wir schaffen natürlich auch mehr Patienten zu versorgen. Aber das ist schon ja wahnsinnig viel.
Was glaubst du, wo ist jetzt die Zukunft der Tiermedizin? Wir haben hier schon mal drüber geredet, dass ihr inzwischen auch KI einsetzt. Die ganze Technik hat sich ja gerade in den letzten 10, 15 Jahren mit einem irren Tempo beschleunigt und davon profitiert ihr ja auch.
Ja, ich denke, die Zukunft wird nicht mehr großartig in meinen Augen von Humanmedizin zu unterscheiden sein. Früher war es ja immer so, dass wir gesagt haben, die große Schwester, die Humanmedizin und wir ächzen der Humanmedizin in einer knappen Dekade hinterher. Ich denke, das wird sich in den nächsten Jahren immer mehr angleichen. Wir sehen es ja auch schon teilweise, gerade wenn wir jetzt spreche ich wieder über meinen chirurgischen Bereich, dass wir da teilweise Implantate einsetzen, die dann in der Tiermedizin erst entwickelt werden, um dann irgendwann später auch in der Humanmedizin eingesetzt werden zu können. Und das ist die dann aber schon seit Jahren als Standardmedikation oder Standardimplantate in der Tiermedizin eingesetzt werden.
Ja.
Und es war ja auch früher so, wenn man da gerade an die Osteosynthese denkt, dass die Generation meines Vaters, das waren die Pioniere der Osteosynthese. Und da hat man sich auch der Implantate in der Humanmedizin bedient, weil es einfach nichts anderes gab. Ja, und das ist so, dass wir unsere eigenen Implantate haben, auch Spezialimplantate für Hunde, anders als für Katzen, auch dann auf die diversen Knochen vormodellierte Implantate. Und ja, ich denke deswegen, dass die Tiermedizin da der Humanmedizin in den nächsten Jahren eher ebenbürtig wird. Und ich denke, in einigen Bereichen sogar vielleicht noch besser wird.
Tauschst du dich schon mal aus mit Humanmedizinern?
Ja, schau, das ist natürlich klar. Wir haben natürlich viel von den Humanmedizinern auch gelernt. Wie ich gerade schon gesagt habe, in der Osteosynthese, wenn wir jetzt über die Tumorbehandlung sprechen, wenn wir über die Internistik sprechen, über die Radiologie, dann haben wir natürlich viel auch davon adaptiert und natürlich für unseren Bereich einfach optimiert.
Wann hast du dich entschieden, auch wie dein Vater, also sozusagen in die Fußstapfen deines Vaters zu treten, also auch Veterinärmedizin zu studieren? War das von vornherein klar? Also irgendwann, man fängt ja relativ früh an, sich Gedanken zu machen, was will ich später mal werden? Dann geht man zur Schule, macht Abitur. Ja. Meistens ist das ja vorher schon so ein bisschen.
Also ich erinnere mich nie, aber was ich immer zu Hause erzählt bekommen habe, dass ich schon zu Kindergarten und zu Grundschulzeiten gesagt hätte, ich will Tierarzt werden. Und ich denke, dass da ist so ein Pfündchen Wahrheit dran gewesen.
Ja, weil du hast es ja erlebt bei zu Hause.
Ja, er hat es nicht nur erlebt, sondern er hat es auch als kleines Kind oder Heranwachsender häufig seine Hilfeleistung zur Verfügung gestellt.
Ach, erzählen Sie mal, welche denn zum Beispiel?
Ja, er hat bei Narkosen geholfen, die Überwachung bei OPs, die Anreichung von Instrumenten. Und es war eine Selbstverständlichkeit, dass der Tag auch eine Nacht hatte und dass man das auch abends mal machen musste, wenn der Notfall war.
Ja.
Meine verstorbene Frau war auch Mediziner, allerdings Anästhesistin. Und das hat auch hinzugeführt, dass man sehr viel sich um die medizinischen Belangen auch am Esstisch unterhielt. Klar. Und das gehörte einfach dazu. Und Max hat zuerst angefangen mit Pferden und Reitsport zu machen. Ich hatte den früher auch intensiv betrieben und habe dann, als er groß genug war, um auf Turniere zu gehen und zu wollen, habe ich auf meine reiterliche Karriere verzichtet und habe ihn betreut. Und das ging bis zum LKW-Fahren auf schwierigem Gelände für die Pferdetransporter.
Das heißt, Sie haben LKW-Führerschein?
Ja.
Extra dafür gemacht oder hatten Sie den schon?
Ich hatte den schon, ja. Aber ich, sehr praktisch, denn den zu bestehen ist schwierig.
Ja, ist anspruchsvoll.
Ja, doch. Wir haben uns dann auch nach Plänen, die wir selbst entwickelt haben, Pferdetransporter bauen lassen. Und das ging auch sehr gut.
Das heißt, Sie sind selber auch geritten, Sie haben selber ein Pferd oder mehrere Pferde gehabt.
Ja.
Hatten Sie sonst noch Haustiere, Hunde oder Katzen? Oder?
Immer Hunde.
Immer Hunde. Welche?
Rottweiler.
Rottweiler?
Ja. Und Tibet-Terrier.
Tibet-Terrier.
Ja.
Also ein ziemlicher Unterschied zwischen einem Rottweiler und einem Tibet-Terrier.
Ja, ein Rottweiler ist ein reiner Familienhund. Der wirkt zwar böse und groß, aber wenn er ordentlich gehalten wird, dann ist er sehr friedlich und sehr anhänglich. Der verteidigt die Familie auch. Meine Frau hat ihn mal vor einem Lebensmittelgeschäft angebunden und da war ein Kind im Kinderwagen daneben. Und die Mutter wollte ihr Kind wieder haben und das wollte der nicht, weil er da so eine Beschützerrolle hat. Er hat nichts Böses getan, hat aber nur gesagt, das ist mein Baby.
Ja, und so ein Rottweiler kann sehr überzeugend sein.
Ja,
oder sowas, ne? Aber ich bin selber Hundehalter. Sie sind Tierarzt, Sie hatten Hunde. Jetzt muss ich Sie fragen, sehr persönlich, als es dann zu Ende ging, haben Sie Ihre Hunde selber eingeschläfert?
Ja, das habe ich selbst gemacht, weil ich jetzt vielleicht Hybris zeige, weil ich sage, das konnte keiner so wie ich.
Ja.
Zu erlauben oder dass der Hund mir erlaubt, dass ich an ihm manipuliere. Und dass es ihm nicht wehtut und dass es mit der notwendigen Sorgfalt. Das habe ich immer alleine mit dem einzelnen Tier gehabt. Im Laufe der Jahre hatten wir ja mehrere, weil wir immer problematische Hunde übernommen haben, die irgendwo nicht hingehörten und die vom Besitzer verlassen wurden irgendwie. Und das haben wir durch Ruhe und auch durch Sport, Hundesport ausgleichen können, dass die Aggressivität verlieren und das Vertrauen zu Menschen neu gewinnen.
Respekt. Okay, dann sagen wir doch nochmal was, wenn wir auf die ganze Chronologie gucken. Wie ging das weiter nach dem Umzug in das größere Gebäude, als das ausgebaut wurde? Wie habt ihr eure Angebote erweitert? Wie hat sich die medizinische Versorgung verändert?
Ja, die medizinische Versorgung hat sich sicherlich dahingehend verändert. Das war schon ein großer Meilenstein, sogar noch vor dem letzten Umzug, dass die Tierklinik Düsseldorf meines Wissens, mein Vater, da musst du mich korrigieren, die erste Klinik in Deutschland war, die ein eigenes CT hatte,
ja,
tiermedizinisch. Und dann, kurze Jahre danach, also 3 Jahre nach dem Umzug in das neue Gebäude, auf der anderen Straßenseite waren wir auch einer der ersten Kliniken in Deutschland, die das erste Kernschmitttomographie hatte, sogar noch teilweise vor den universitären Einrichtungen in Deutschland. Das waren immer so Meilensteine, dass man immer versucht hat, und was wir auch schon besprochen haben, der Humanmedizin natürlich am Anfang hinterhergehinkt hat, aber dass man immer versucht hat, Vorreiter im tiermedizinischen Bereich zu sein. So dass wir immer versucht haben, ja, da eigentlich den anderen, wenn es irgendwie ging, einen Schritt voraus zu sein.
Wenn ihr über diese Dinge redet, dann tauchen auch die Probleme auf, die es gegeben hat, bestimmte Einrichtungen, Maschinen bei euch einzubauen. Dann höre ich, da wurden Wände geöffnet und Fenster ausgebaut oder irgendwas wurde durchs Dach eingelassen. Ich finde das absolut beeindruckend, wie ihr das immer gemacht habt.
Ja, das ist sicherlich dem, auch wenn man das jetzt in der Zukunft, wenn du mich über die Zukunft fragst, wie es da sein wird, ist es sicherlich da auch so, dass wir einfach noch auf bestehende Immobilien zurückgegriffen haben, ne? Dass man halt ein Bürogebäude nimmt und das halt umfunktioniert hat. Und da kommt man natürlich in gewisser Weise an die Grenzen, weil gerade diese neuen Geräte immer größer werden und da einfach vom Planungshintergrund, wenn man den Bauplan einer Stadt sieht, den Bauplan eines Bürogebäudes sieht, sieht ihr natürlich, haben die ihre festen Maße. Der Durchschnitt eines Bürogebäudes hat eine Tiefe von 12 Metern. Das heißt, du hast einen Raum 5 Meter, 2 Meter, Flur 5 Meter, dann kommst du auf deine 12 Meter. Das ist aber gerade im medizinischen, sowohl im Tier- als auch humanmedizinischen Bereich, sind das einfach Maße, die heute nicht mehr der Standard wären. Und das hat bei uns aber den zur Folge, dass wir natürlich Decken, Wände, was auch immer öffnen mussten, um auch die Großgeräte reinzukriegen.
Es wurden zum Teil ja große Umbauten gemacht, die Fassade aufgemacht und den Ringanker aufgemacht, um die Großgeräte, gerade jetzt spezifisch das Kernspintomographiegerät, unterzubringen. Und vorhin wurde angeschnitten, das übers Dach. Manchmal war der Parkplatz nicht groß genug für die Spezialtransporter. Somit musste ein Kran kommen und die schweren Geräte übers Dach drüberheben und dann mechanisch in die vorgefertigte Öffnung reinzubringen.
Was ist so der Blick auf die nächsten paar Jahre? Was wird noch passieren? Wie geht's weiter? Weiter noch technische Ausstattung?
Also technische Ausstattung wird es definitiv in der Tierklinik Düsseldorf in den nächsten Jahren noch geben. Und wir werden auch sicherlich in den nächsten Jahren wieder versuchen, für unsere Patientenbesitzer und für unsere Patienten mit unseren Kolleginnen und Kollegen die bestmögliche Medizin bewerkstelligen zu können.
Eine der letzten Investitionen, über die wir ja auch schon geredet haben, war, ihr habt ja eure Intensivstationen ausgebaut, modernisiert.
Genau.
Das war ja erst vorigen Jahr.
So. Genau. Das war Ende letzten Jahres, haben wir die neue Intensivstation in Betrieb genommen.
Ja.
Und das war auch ein Meilenstein. Auch die gehört jetzt ja zu den größten Deutschlands, die Intensivstation.
Zum Abschluss, Max, du hast eben was gesagt, wie viele Mitarbeiter ihr habt. Ich habe mir die Struktur auch mal angeguckt. Was mir aufgefallen ist, ihr habt viele Mitarbeiter, die schon lange dabei sind.
Ja.
Und das spricht ja in der Regel also für das Betriebsklima, das spricht für das Unternehmen insgesamt. Und wenn ich das richtig gesehen habe, gibt es welche, die 10 oder 20 Jahre schon für euch arbeiten.
Also die Ältesten sind über 30 Jahre da. Die kennen mich noch als kleinen Buben. Und die meisten sind eigentlich da. Seitdem ich jetzt da bin, sind die meisten anderen Kollegen auch da.
Ja, da werden einige dabei sind, die euer 60-Jahr-Jubiläum wahrscheinlich dann auch noch mitmachen werden.
Na, ich hoffe.
So ein Jubiläum, das ist ja 50 Jahre, das ist ja schon beeindruckend. Und wie werdet ihr das feiern? Das ist ein Grund zum Feiern. Was werdet ihr machen?
Ja, wir werden das auf jeden Fall dieses Jahr feiern. Wir haben ja immer Einmal im Jahr auch einen sogenannten Düsseldorfer Fortbildungstag, den wir jetzt schon seit fast einem Vierteljahrhundert organisieren. Und an dem Tag werden wir dann auch abends eine Feier, eine Jubiläumsfeier zum 50-jährigen Bestehen der Tierklinik haben. Und das werden wir natürlich mit den Kolleginnen und Kollegen, aber natürlich auch mit, ich nenne das jetzt mal Feminine Friends verbringen und da einfach Danke sagen zu können. Ne? Danke den Kollegen, die Tag ein, Tag aus mit uns, für uns. Und natürlich, muss ich anders sagen, natürlich Danke sagen den Kolleginnen und Kollegen, die natürlich mit uns für unsere Patienten dastehen. Und natürlich auch die Familien sind dazu herzlichst eingeladen, dass wir denen auch Danke sagen können, dass die ihren Familienangehörigen das auch ermöglichen, ja, dass sie uns so unterstützen, alles für die Tiermedizin zu tun zu können. Und ich möchte natürlich auch, und ich denke auch in deinem Namen, Vater, den Patientenbesitzern danken, dass die uns seit 50 Jahren die Treue halten.
Ja, dann kann ich nur sagen, herzlichen Glückwunsch Ihnen, Herr Dr. Kraus, zu Ihrer Lebensleistung.
Danke.
Dass das so wunderbar übergeben worden ist an den Sohn. Und herzlichen Glückwunsch beiden zu diesem 50-Jahre-Jubiläum. Das ist schon beeindruckend.
Ja.
Vielen Dank.
Ja, danke. Ich möchte auch allen hier bedanken und möchte mich wie immer mit besten Grüßen in die Republik verabschieden.
Vielen Dank.
Ich danke auch für das Gespräch und verabschiede mich und danke Ihnen, dass Sie die Zeit sich genommen haben.